können machen mit dem Sam Urech. Und vielleicht hast du es so in der Vorbereitung gesehen und gedacht, was ist das für ein Typ, den kenne ich gar nicht. Vielleicht bist du ein fleissiger Newsletterleser von uns, dann hast du vielleicht schon die ersten Informationen mitbekommen. Vielleicht hast du es gemacht, wie man das halt heute macht. Du bist ihn einfach googlen und hast ganz viele spannende Artikel von ihm gelesen. Aber dass wir alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, Sam, stell dich doch ganz kurz mit vielleicht 2, 3 Sätzen vor, dass wir wissen, wer bist du eigentlich?
Gerne, hallo zusammen. Ja, ich heiße Samuel Urech, ich bin verheiratet mit der Kriege. Wir haben 3 kleine Buben und wir wohnen in Wetzikon und gehen dort auch in die FEG Wetzikon. Ich bin seit 10 Jahren Kommunikationsberater und vorne viele Jahre Sportjournalist gewesen, die meiste Zeit davon beim Blick.
Jetzt hast du mir in der Vorbereitung gesagt, dass du noch ganz einen spannenden Bezug zu Kloten hast. Ich meine, Wetzikon ist zwar auch nicht so weit entfernt, aber du hast trotzdem noch viel engere Beziehung zu Kloten. Erzähl doch, was hat es mit diesem Zusammenhang auf sich?
Mein Vater war zuerst vollzeitlicher Pastor in der FMG Wetzikon, wo ich aufgewachsen bin, der Freie Missionsgemeinde. Und dann ist er zurück auf den Lehrerberuf und hat dann einige Jahre in Kloten unterrichtet, im Schulhaus Spitz. Das war in den 90er Jahren. Er hat dann auch noch kurz in einem anderen Schulhaus auch unterrichtet. Das weiss ich nicht mehr, wie es heisst. Aber die meiste Zeit im Schulhaus Spitz. Und das war zu der Zeit, wo der EHC Kloten gut war. Und der Hauswart von dem Schulhaus, der ist irgendwie, hat der beim EHC Kloten etwas mitgeholfen. Und so haben wir amigs können Match schauen. Und das ist ja dort 3, 4 Mal ist der Kloten Meister geworden. Und ich bin dort immer hautnöch dabei gewesen.
Jetzt, wer beim Soundcheck dabei war, der hat mitbekommen, also Eishockey seht ihr doch nicht so viel, dass wir jetzt den ganzen Morgen einfach über Eishockey reden, auch wenn das vielleicht da innen ein paar noch cool würden finden. Sondern wir wollen gerade direkt zur Sache kommen. Dein Thema ist, Menschenfurcht ist ein Symptom. Und die in der Vorbereitung vielleicht den Newsletter von dieser Woche den Clip angetippt haben, die haben eine Sendung zum Fenster zum Sonntag gesehen. Dort hast du schon einiges darüber erzählt, wie du Kolumnen schreibst du Binal. Wie bist du zu dem gekommen? Und ja, was machst du dort eigentlich für die, die das nicht sehen? Was machst du dort eigentlich genau?
Also Now.ch ist einfach eine News-Plattform, wie es viele andere auch gibt. Das ist aber der Unterschied, es ist eine relativ junge News-Plattform, gibt es noch nicht so viele Jahre. Und der es gegründet hat, war mein Chef beim Blick. Also ich war sein Stellvertreter gewesen. Und eines Tages haben wir mal getestet oder versucht, eine Kolumne zu machen, eine christliche Kolumne, und zu schauen, wie das ankommt. Und das ist dann sehr gut angekommen bei der Leserschaft. Und von dort an haben wir einfach jede Freitag, jede Woche habe ich 2 Jahre lang eine Kolumne geschrieben, also Halleluja-Kolumne über christliche Themen. Nach 2 Jahren bin ich langsam ein bisschen müde gewesen, jeden Freitag so etwas rauszuhauen. Und dann habe ich mal aufgehört. Aber Now.ch hat immer wieder angefragt, wenn irgendetwas passiert ist, so komm, das reit, das provoziert dich doch, schreib etwas. Und so bin ich irgendwann dann wieder zurückgekommen und jetzt tue ich einfach einmal pro Monat eine Kolumne schreiben.
Also Halleluja-Kolumne tönt schon speziell, so in ihrer weltlichen Plattform. Und als Redakteur bist du sicher immer sehr interessiert, wie viel lesen es und was wird kommentiert. Und ich bin deine Artikel ein bisschen durchlesen und du bekommst wahnsinnig viel Kommentar drauf, aber nicht nur schöne. Ich habe manchmal so den Eindruck, es ist so wie ein Fight, die Christen gegen Nicht-Christen. Die einen schreiben positiv, die anderen negativ und zum Teil sehr negativ. Wie gehst du mit dem um? Lesest du das überhaupt oder interessiert dich das nicht?
Es gibt so ein Programm, eine künstliche Intelligenz, wo alle Kommentare, die reinkommen, einmal grundsätzlich filtert. Und die schlimme Bedrohungen oder schlimme Beleidigungen beinhaltet, die werden erst gar nicht veröffentlicht. Die kommen dann so in ein Tool rein. Und wenn ich möchte, kann ich dort durchschauen, ob es auch noch Kommentare gibt, die zu Unrecht nicht freigeschaltet worden sind. Und das mache ich manchmal, aber kommt ein bisschen darauf an. Und sonst, grundsätzlich, ja, also was macht das mit mir? Es ist natürlich nicht, also ich kann lieber, wenn mich jemand lobt, als wenn mir jemand wünscht, dass Cash meine Kinder wegnimmt, weil ich ja Christ bin und sicher ganz ein schlechter Vater bin, Segi und so. Natürlich geht das nicht spurlos an mir vorbei, aber ich habe viele Jahre Erfahrung im Online-Journalismus, zuerst beim Blick, und jetzt seit 2020 schreibe ich die Kolumne und ja, es sind jetzt dann gegen die 200'000 Kommentare, wo veröffentlicht worden sind, und von dem her habe ich langsam schon ein bisschen Erfahrung auch damit, wie umgehen. Und wir kommen ja noch darauf, es hat viel auch mit Menschenfurcht zu tun. Was bedeutet es mir, was die Leute über mich sagen?
Bleiben wir doch gerade bei dem Thema Menschenfurcht. Also es ist ja dir ein Anliegen, du hast den Titel gewählt, Menschenfurcht ist ein Symptom. Erzähl doch ein bisschen von deinen Erfahrungen. Wie kommst du zu dem, dass du sagst, Menschenfurcht ist ein Symptom?
Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich bin in der Freien Missionsgemeinde aufgewachsen, mein Vater Pastor. Wir sind in dem Gebäude, haben wir auch gelebt. Und das war eine kleine, wie ich es heute finde, strenge Kirche, die ja, viel Gutes mir beigebracht hat, aber was ich nicht begriffen habe, dass Gott ein liebender Vater ist. Und das hat dazu geführt, dass ich wollte genügen, ich wollte leisten, ich wollte Gott beeindrucken. Und jetzt, wenn du das willst, Gott beeindrucken, das ist etwas sehr Schwieriges, weil jeden Tag hat es wieder gegeben, dass ich halt Fehler gemacht habe. Und was hat es bei mir ausgelöst? Weniger jetzt so die üble Scham, so dass ich dann irgendwie gedacht habe, ach, ich will nicht mehr mit Gott zu tun, sondern genau das Gegenteil. Ich habe Gott wieder gefallen. Ich habe wieder mir die Gunst und die Kindschaft erarbeiten. Und wie macht man das? Wenn man von Jesus erzählt, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen der oberste Befehl. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Oder wenn ihr euch für Jesus einsetzt, setzt er sich auch für euch ein. So all diese Verse, die sind dann wie eine Bedrohung gewesen. Und dann habe ich einfach von Jesus reden, aber dann ist eben gleich die Scham gekommen. Und ich habe mich gleich geschämt. Und habe es dann gleich nicht gemacht. Und da bin ich wie so in einem Hamsterrad drin gewesen, von schlechtem Gewissen dann, und überwinden, einfach Angst überwinden, oder vielleicht kennt ihr das, wenn du Höhenangst hast, das heisst es einfach, geh auf eine Leiter, dann hast du sie überwunden. Finde ich, stimmt eh nicht. Also ich habe es nicht so erlebt, aber wer das so erlebt hat, ist ja super. Bei der Menschenfurcht hat das bei mir nicht funktioniert. Ich habe es dann überwunden. Einmal bin ich vor der Migros Wetzike gsi am Gitarrespielen und mit so einem Tafel «Jesus lebt». Und danach hat mir einen Schneeball angerührt. Und dann habe ich mich noch so gefühlt wie ein Märtyrer. So, wow, ich bin in der vordersten Reihe und ich leide für Jesus. Und dann hat mir das wieder ein gutes Gefühl gegeben. Aber irgendwie habe ich dann gleich gemerkt, etwas stimmt nicht. Und ja, die Menschenfurcht, so dass, hey, wieso stehst du nicht an für Jesus? Das hat mich sehr gehemmt und zu Aktivismus dass ich dann wieder überwunden habe. Und das war nicht produktiv gewesen.
Hast du heute keine Menschenfurcht mehr?
Für mich ist Menschenfurcht gar nicht die Krankheit, sondern für mich ist Menschenfurcht ein Symptom. Das ist wie wenn du mich fragst, hast du heute Nachmittag um 5 Uhr Kopfweh? Ich kann das nicht sagen. Aber wenn ich jetzt nicht mehr trinke bis dann, wenn ich zu wenig schlafe, wenn ich 5 Stunden an der Sonne liege ohne Sonnenhut, ist die Chance gross, dass ich am Nachmittag um 5 Uhr Kopfweh habe. Und so sehe ich es mit Menschenfurcht. Menschenfurcht klopft immer wieder an, wenn sie kann. Aber für mich ist die Frage, bekämpfe ich die Menschenfurcht oder bekämpfe ich den Nährboden für die Menschenfurcht? Und dann sage ich dir, ich glaube, heute werde ich keine Menschenfurcht mehr haben, aber vielleicht passiert morgen etwas. Aber solange ich mit Jesus Zeit verbringe und in die Beziehung investiere, wird die Menschenfurcht klein.
Du hast mir in der Vorbereitung auch gesagt, Menschenfurcht ist für dich wie ein Fiebermesser. Bring doch das Beispiel noch.
Ja, wenn der Fiebermesser Fieber anzeigt, wie jetzt bei einem kleinen Kind, also jetzt diese Woche haben wir das gerade gehabt, 39,6. Oder dann denkst du so, okay, ja, jetzt Algi vor, und das Zäpfchen auch noch. Und du würdest aber nicht den Fiebermesser an die Wand schmeißen und sagen, du dumme Fiebermesser, ich bestelle bei Temu einen neuen. Weil der Fiebermesser ist nicht das Problem. Der Fiebermesser zeigt dir etwas an. Und es ist sehr wichtig, dass der Fiebermesser dir das anzeigt. Wenn du den Fiebermesser nicht hast, kannst du nicht auf den Fieber reagieren. Für mich ist die Menschenfurcht ein sehr wichtiges Instrument geworden, um mir zu zeigen, wie stehe ich in meiner Identität rein? Bin ich jetzt selber am Gott spielen? Bin ich jetzt selber am Leisten? Bin ich selber meinem Vater im Himmel am genügen? Dann kommt die Menschenfurcht und dann setzt es mich unter Druck und dann setzt es eine Unruhe frei, wo ich merke, okay, ich muss jetzt nicht vor dem Mikro hocken oder im Zug für Leute beten und sagen, komm im Namen Jesus und du bist jetzt geheilt. Vielleicht ist das dein Auftrag, dann mach das bitte. Aber mein Auftrag ist meistens nicht gewesen, wenn ich es gemacht habe. Und mein Auftrag ist, wenn ich merke, jetzt zeigt Menschenfurcht, dass etwas nicht stimmt, dann heisst das jetzt in die Ruhe gehen. Das kann zum Beispiel sein Handy abstellen, das kann zum Beispiel sein mich rausnehmen, spazieren, mit Gott Zeit verbringen, Bibel lesen, beten, wieder die Nähe suchen zum Vater.
Jetzt glaube ich so, der Leistungsdruck oder dass wir uns an unserer Leistung orientieren, ich glaube, das ist ein sehr weit verbreitetes Thema. Vielleicht auch ist es die Gesellschaft, die uns zu dem treibt. Du hast jetzt gesagt, dir ist wichtig, deiner Identität bewusst zu sein. Was macht denn genau deine Identität aus?
Meine Identität ist Kind Gottes. Meine Identität ist nicht selber Vater, nicht erfolgreicher Berufsmann, nicht irgendein Sportfan oder irgendetwas. Meine Identität ist einfach Kind Gottes. Jetzt, das haben wir doch wahrscheinlich alle schon gehört, oder das habe ich viele Jahrzehnte gehört. Was heisst denn das? Ein Kind ist ein Kind und bleibt ein Kind und bleibt das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten für den Vater. Und wir sind Erbe von Gott, Erbe vom Schöpfer. Stell dir vor, du bist Erbe oder du bist Sohn von, ich habe fast gesagt Donald Trump, aber das kannst du. Nimm einen mächtigen Mensch, wo du auch sympathisch findest oder wo, ja, oder einfach ein Musiker, der dich begeistert und du bist sein Kind. Dann versteckst du doch das nicht. Oder denkst nicht, ach, mein Vater hat das iPhone erfunden, aber ich nehme jetzt extra Samsung, weil ich schäme mich. Dann hast du eine schlechte Beziehung zum Vater. Es kann sein, dass du verletzt worden bist und so, natürlich. Aber ich sage, grundsätzlich dürfen wir doch stolz sein. Unser Vater ist mehr als nur irgendein Mächtiger. Er ist der Schöpfer vom Universum und wir sind seine Erben, seine Kinder. Und wenn wir das begreifen, dann wird die Welt klein. Dann wird auch das Leben klein. Weil wir leben vielleicht 90 Jahre, vielleicht ist die Wissenschaft so weit, dass wir Hunderte werden, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Abklatsch von dem, was nachher kommt. Und wir sind geschaffen, kreiert, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er hat den Garten Eden, den Adam und Eva drin gesetzt hat, gemacht, um mit ihnen können zusammen sein, tagtäglich. Und wenn wir in den Himmel gehen, ist das nicht das Ende, sondern dann geht es erst richtig los. Und wir haben vorne gesungen, wenn wir einmal begreifen, wie fest Gott uns liebt, wenn wir mal begreifen, richtig, was das bedeutet hat, dass wir Kind Gottes sind, dann geht es nicht mehr darum, was denkt der am Arbeitsplatz über mich. Aber das ist wie ein anderer Ansatzpunkt für mich. Es geht darum, ich will die Identität umarmen. Ich will jeden Tag begreifen, ich bin über die Masse geliebt. Er weiss, wie viel Haar du auf dem Kopf hast. Er weiss, wie viele davon sind grau, wie viele sind braun, wie viele sind blond. Er weiss bei mir das, er weiss alles, er kennt jeden Gedanken, er weiss, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt sagen. Das ist unser Vater im Himmel. Und wenn ich das begreife, dann sind Menschen klein und die Probleme dieser Welt klein. Nur, das ist nicht ein Zustand, den du jetzt erreichst und das läuft jetzt so 10 Jahre. Es ist jeden Tag wieder ein Ausstrecken, aber nicht das Kämpfen um den Zustand, sondern das Kämpfen um Wissen, wer ich bin in Jesus, glaube ich. Und dann ist die Menschenfurcht kein Thema mehr.
Du hast gesagt, du kannst stolz sein darauf, dass du Kind von Gott bist. Wie wird das in deinem Leben sichtbar?
Dankbarkeit. Ganz, ganz viel Dankbarkeit und Heilung. Ich glaube, etwas, wo mich lange Jahre hat davon abgehalten, durchzubrechen, kann das alles, was ich heute erzählen oder schreiben, habe ich schon lange gewusst. Nur am Ende des Tages hat es dann eben gleich nicht so viele Auswirkungen gehabt. Ich kann auch realisieren, wenn Gott mein Vater ist, dann wird er auch all meine Verletzungen heilen. Und mein Herz hat ganz, ganz viele Verletzungen gehabt. Und weil ich mich immer um Symptome gekümmert habe, ich habe mich immer darum gekümmert, dass ich möglichst ein richtiges Leben leben, dass ich möglichst keine Fehler mache. Ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen. Am Abend ist man auf die Knie und dann hat man durchgeschaut, vom Morgen um 7 Uhr an, was hat man alles falsch gemacht. Am 8 Uhr habe ich gelogen, um 8:45 Uhr habe ich gestohlen. Und dann habe ich um die Vergebung gebeten für das. Und dann ist es für mich erledigt gewesen. Jetzt kann ich schlafen, wenn Jesus zurückkommt heute Nacht, bin ich dabei. Und so herzig das vielleicht tönt, so katastrophal schlecht aus meiner Sicht ist das Denken. Weil du bist Kind und du bist das, solange du schnaufst und mehr geliebt als jemals etwas könntest lieben. Du bist noch mehr geliebt von deinem Vater. Und dann habe ich angefangen zu realisieren, da gibt es ganz viele in meinem Herz, die mir das ausreden, die sagen, nein, Gott ist kein guter Gott. Nein, Gott hat gesehen, was du gestern gemacht hast. Gott zahlt dir das heim. Gott wartet nur darauf, bis du wieder einen Fehler machst. Schau jetzt, was du verbockt hast, jetzt entzieht er dir das Sagen. Und. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mich nicht mit Symptomen beschäftige, sondern mir überlege, für was, wieso trinke ich jetzt vielleicht ein Glas zu viel Alkohol? Wieso lenke ich mich jetzt zu fest ab mit Netflix oder was auch immer? Statt dass ich mich bemühe, Netflix nicht aufzumachen. Es ist so eine Streaming-Plattform, wo man kann Filme schauen, für die, die es nicht kennen. Wenn ich mich jetzt bemühe, das nicht mehr zu machen, dann wird es irgendwann wieder passieren. Wenn ich mich aber frage, wieso muss ich dann jetzt abgelenkt werden? Was ist denn jetzt das Problem? Dann habe ich gemerkt, da ist so viel verletzt, unbewusst. Meine Frau, ich habe meiner Frau gesagt, vor ein paar Jahren, ich bin 10 Jahre in die Seelsorge gegangen. Seelsorge, also für die das nicht wissen, du gehst dort hin, hast einen Termin um 2 oder hockst du im Warträumchen, kommst rein, dann redest du mit dem Seelsorger über deine Probleme. Das ist etwas, das braucht ein bisschen Mut. Und ich habe das 10 Jahre gemacht, noch gut erlebt, schlecht erlebt. Nach diesen 10 Jahren habe ich meiner Frau gesagt, ich werde nie mehr wieder in die Seelsorge gehen. Die Schnauze voll. Aber jetzt schaue ich führe, ich bin positiv. Jeder andere Mann kann das auch, ich kann das auch. Aber dann hat sie mir gesagt, aber trotzdem trägst du noch so viel Schmerz in dir. Und was machst du denn mit dem Schmerz? Ja, nochmal reden, nochmal zurückschauen, nochmal die Kindheit anschauen, nochmal vergeben. Irgendwann habe ich realisiert, ich will zu meinem Vater gehen und sagen, heil du bitte den Schmerz in meinem Herz. Und dann hat der Prozess angefangen und ich plötzlich gemerkt, dass Symptome, die vorne so wahnsinnig gewichtig waren und wo man füreinander gebetet hat und gekämpft in der Small Group, die sind plötzlich weggefallen. Weil das Herz dahinter ist geheilt worden. Und auch das ist ein Prozess, bin ich noch nicht fertig. Aber das ist ein Weg, wo ich weitergehen will.
Es ist ja auch so, dass wir nicht Kind Gottes müssen werden, sondern wir sind es.
Ja.
Und die Bibel sagt ja auch, dass wir Salz und Licht sind.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie manche, dass sich vielleicht tageweise nicht als Licht vorkommt in dieser Welt. Wie können wir denn in unserer Gesellschaft, die manchmal so dunkel ist, Licht sein? Ohne dass wir es müssen werden.
Für mich gibt es 2 Licht. Das Licht für die Gesellschaft und das Licht für deinen Vater im Himmel. Letzte Nacht, unser jüngster Sohn hat eine verstopfte Nase nicht gut können schlafen. Alle halbe Stunde wach. Ich bin einen grossen Teil der Nacht bin ich so im Ecke gestanden von der Küche und habe ihn so gehabt. Morgen um 6 Uhr dann wieder mit ihm gelaufen. Er kann mir jetzt nichts geben. Er ist auch nicht besonders herzig, wenn er schreit, muss ich sagen. Oder zumindest zur Nacht nicht. Er hat kein Interesse gezeigt, dass ich jetzt vielleicht schlafen sollte, weil ich am Morgen dahin komme. Es hat ihn alles nicht interessiert. Er hat einfach nicht können schnaufen gut. Wegen dem war es gleich mein Kind. Und eines der grössten Lichter in meinem Leben, wenn ich etwas retten möchte, dann meine Kinder. Ob er jetzt schreit oder ob er herzig auf die Welt anlächelt. Er ist mein Kind. Und für mich als Vater ist er das Grösste. Einfach das Grösste. Und genau so sieht dich Gott. Also Licht für deinen Vater bist du, solange du schnaufst und solange dein Herz schlägt. Und wenn es mal nicht mehr schlägt, dann bist du erst recht Licht, dann bist du bei ihm. Aber du kannst es gar nicht verbocken mit dem Licht, weil Gott liebt dich so unendlich fest. Er hat ja sogar seinen Sohn gegeben, der für dich stirbt. Und er sieht dich jetzt noch durch den Sohn. Du bist das pure Licht, der pure Stolz für deinen Vater. Gut. Dann Licht in der Gesellschaft. Das ist so das, oder? Bis es Salz. Und wenn du nichts sagst am Arbeitsplatz, wenn du gestern Abend bei deinen Kollegen beim Bier nichts sagst, ja, dann fahren die nachher heim, fahren im Baum hinein, sterben und sind ewig in der Hölle und sagen, ja, aber er hat mir nichts gesagt, oder? Der Druck hat mich fertig gemacht. Aber ich sage euch etwas. Wenn du weisst, wer du bist, dann bist du auch für die Gesellschaft ein Licht. Und nicht durch deine Leistung oder was du machst oder ob du jetzt etwas von Jesus erzählst oder nicht, sondern einfach, weil du bist, ein Kind von Gott. Die Gesellschaft braucht nicht Menschen, die gut leisten und gut performen können. Das können andere Religionen auch. Oder geh mal in ein Buddha-Kloster. Das ist krass, was die können. Oder radikale Muslime, was die alles leisten. Oder Juden. Ich meine, die leben das ganze Leben nur für ihren Glauben. Um das geht's nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir wissen, wer wir sind. Und dann werden wir zum Licht in der Gesellschaft. Aber wichtig ist da eben, ich habe das jahrelang probiert. Und habe jahrelang versucht, noch extra, eben dann zum Teil noch Licht zu sein und Salz zu sein. Und es hat einfach nicht funktioniert. Es war eher destruktiv gewesen. Wenn aber eine Tür aufgeht und man dann durchgeht, ich glaube, dann kann man zum Licht werden oder kann man Salz bringen in einer gewissen Form. Und man kann das vielleicht ein bisschen jetzt erleben durch die Kolumnen. Plötzlich die Türen aufgegangen und plötzlich kann ich zu Menschen oder mit Menschen in Kontakt kommen, die Jesus noch nicht kennt haben.
Ich finde das noch wichtig, dass man das betont, weil es von dir kommt so eine geballte Ladung durch mich und es kann gewisse Leute ein bisschen erschlagen. Aber ich finde es noch spannend. Du bist vor dem Mikro gegangen, singen und hast gemerkt, das wäre nicht dein Auftrag gewesen. Und jetzt machst du eigentlich das, was du gerne machst, das, was du schon beim Blick gemacht hast, das, was du gut kannst. Du schreibst einfach Kolumnen und kannst so Salz und Licht sein. Was würdest du jetzt uns empfehlen, die in ganz komplett anderen Situationen drinstehen? Was sollen wir tun? Wir sollen ja vielleicht auch nicht vor dem Mikro gehen singen, sondern was würdest du uns empfehlen?
Überlegen, habe ich mich gestern Abend geschämt für den Glauben. Okay. Jetzt ist das einmal eine Tatsache, ich habe mich geschämt für den Glauben. Jetzt nicht gerade überlegen, wie kann ich die Leute wieder treffen, damit ich ihnen heute von Jesus erzählen kann und sie gerade taufen in der Limot-Tour. Was haben ihr da? Nein. Das. Wie? Glatt? Nicht Aktivismus, sondern das einmal aushalten. Du bist eh geliebt, du bist eh ein Kind, du bist eh über die Massen geliebt von deinem Vater. Jetzt einmal auszuhalten, okay, da gibt es einen Ist-Zustand, der nicht ideal ist. Und jetzt würde ich wärmstens empfehlen, Gott zu fragen, was in meinem Herz hindert mich daran, dich als mein Vater zu umarmen und meine Rolle, meine Identität als Kind zu umarmen. Und dann, glaube ich, fängt ein Prozess an. Bei mir ist wichtig, die Heilung ist erst gekommen, nachdem ich einige Jahre lang habe gesagt, jetzt erzähle ich einfach niemandem mehr von Jesus. Ich habe einfach gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich erzähle einfach niemandem von Jesus. Und beim Blick ist ein Herzpflaster. Und genau in den Jahren, wo ich beim Blick geschafft habe, habe ich den Menschen nicht von Jesus erzählt. Ich habe es dann kompensiert im Zug heim, wenn ich ein schlechtes Gewissen hatte. Aber mein Team beim Blick, die haben kaum gewusst, dass ich Christ bin. Und beim Fenster zum Sonntag, wo wir den Dreh hatten, hat der Chefredakteur von Now gesagt zu denen, ich habe 8 Jahre neben dem geschafft, er hat mir nie erzählt, dass er in eine Freikirche geht. Und hat das einmal erzählt, ich hätte nichts mehr mit dem zu tun haben. Oder? Es ist ja nicht ausgestrahlt worden, ist rausgeschnitten worden, der Teil. Aber ich habe es noch spannend gefunden. Hätte ich dort im Team vom Blick hätte ich den Aktivismus dort hineingetragen, die Kolumne wäre nie entstanden, weil die Beziehung wäre nie so gut gewesen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht denkt, oh, der macht ein christliches Lied, der macht ein Nachbarschaftsmorgen, der geht predigen vor dem Mikro, der schreibt Kolumnen, ich muss jetzt auch. Jeder macht etwas anderes, jeder hat einen anderen Auftrag von Gott. Und wenn du vielleicht deiner betagten Nachbarin jeden Tag Taschen in den dritten Stock aufträgst, ist das genauso kraftvoll und wichtig im Reich Gottes, wie wenn ich eine Kolumne schreibe oder wie wenn du eine Predigt haltest. Für mich gibt es keinen Unterschied, wenn wir das machen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn er jemanden begabt hat, zum Reden oder zum Schreiben oder zum Musik machen, dann soll die Person das machen. Aber das heisst nicht, dass du, also du bist jetzt auch begabt in dem Allem, aber dass jemand anders dann das auch muss machen, sondern wir gehen dort, wo Gott uns sieht. Und ich glaube, dann gehen die Türen auf und dann wird es Salz.
Du sprichst einen ganz wichtigen Bibelvers an. Du gehst auf Epheser 2,10 ein, wo der Paulus schreibt, dass wir die guten Taten sollen tun, die Gott für uns schon vorbereitet hat. Was heisst das für dich ganz konkret? Und wie können wir das wirklich auch erkennen und dann umsetzen?
Parat sein, das zu erkennen, was Gott für einen vorbereitet hat und nicht eine eigene Agenda führen, was ich jetzt noch sollte und müsste oder was der Nachbar macht oder mein Vorbild. Sondern parat sein, zu erkennen, ich bin geliebt und Gott hat Sachen vorbereitet. Und wenn er uns schickt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, dann hat er das auch vorbereitet. Und dann macht er Türen auf und dann gibt er Möglichkeiten für Gespräche. Aber dann hat er es gemacht und nicht, ich muss jetzt noch mit dem reden, sondern er hat es geschenkt. Und das ist für mich das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten überhaupt geworden, dass ich mich nach diesen Werken ausstrecke, die er will. Und nicht, wo ich will.
Jetzt, Gott ist unser Vater und wir sollen erkennen, was er von uns will. Wir haben die Woche in unserem biblischen Unterricht haben wir über Gott gehabt, unseren Vater, und wie wir zu Gott die Beziehung können pflegen können, wie wir sie zu unserem irdischen Vater pflegen. Und dann sind ganz viele so Fragen gekommen, aber Gott sehen wir nicht, Gott hören wir nicht, wie können wir denn die Beziehung zu ihm pflegen? Was würdest du darauf antworten?
Ich glaube, dass Gott uns erschaffen hat für Beziehung mit ihm. Jetzt, in diesen 90 Jahren auf dieser Welt, ist das ein bisschen kompliziert, weil wir ihn nicht so sehen. Aber trotzdem glaube ich, dass er eine Stimme hat in uns rein, wo er jederzeit zu uns reden kann. Wie der Magen, wenn er sagt, ich habe Hunger. Oder wie das Auge, wenn es sagt, ich möchte jetzt, ich bin jetzt müde, ich will jetzt keine Eindrücke mehr, so hat Gott die Möglichkeit, zu uns zu reden, Tag und Nacht, in den Träumen, durch das Lesen von der Bibel, durch das Zusammensein mit anderen Menschen, mit Christen, das Füreinander einstehen. Gott hat ganz viele Wege, schon nur durch die Natur zu uns zu reden, durch ein feines Essen. Gott hat so viele Möglichkeiten, zu uns zu reden. Die Frage ist, sind wir bereit, auf ihn zu hören? Und bitte, wenn jetzt der Satz Druck auslöst bei dir, möchte ich dich ermutigen, einmal zu fragen, dich heute Nachmittag, wieso löst das Druck aus bei dir? Es geht nicht darum, dass du jetzt wieder etwas verbockt hättest oder etwas falsch machst, sondern es geht darum, er möchte dich dort anführen, wo du parat kannst sein für ihn. Das ist sein Game. Hat dich jemand gefragt, ob du auf die Welt kommen? Hat dich niemand gefragt? Jetzt haben wir gerade noch Glück da im Zürich-Unterland. Oder bei mir im Zürich-Oberland haben noch mehr Glück, dass wir es so schön haben. Uns geht es jetzt gerade noch gut, aber wenn du jetzt ein Neugeborenes hast in der Ukraine, hat das Neugeborene jemand gefragt, ob jetzt der Mensch, der hierher kommt, wenn du im Kongo auf die Welt kommst, das hat Gott geplant. Gott hat uns geformt im Leib von unserer Mutter und hat ewiges Leben in uns hineingehaucht, hat gesagt, du kommst jetzt hierher und du bist jetzt da. Das ist alles, das ist nicht Game ist das falsche Wort, das klingt so, als wäre er ein Zocker. Ist er nicht. Das ist sein Plan, sein Schicksal, das er für dich parat hat. Also hilft er dir auch. Also schenkt er auch, dass du ihn hörst. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der gute Hirt. Und das kann bei dir sein, dass du die Augen zumachst und Gott erscheint dir sofort oder gibt dir einen Bibelvers. Das kann sein, dass du einfach einen Eindruck hast, dass du plötzlich etwas auf dem Herzen hast. Ein kleines Beispiel, gestern Abend, ich bin FC-Trainer, also ich bin EAC Wetzikon im Vorstand, aber gleichzeitig ein FC-Trainer, weil eigentlich ist Fußball meine grosse Liebe. Ja. Und wir haben das Problem dort mit dem Kind und ich hatte ein schwieriges Gespräch mit dem Vater vor der Brust gehabt, sage ich mal, oder ich habe gewusst, dass ich mit dem bald muss reden. Und dann gestern Abend ist es so wie gekommen, dass ich habe gewusst, okay, jetzt muss ich mit ihm das Gespräch führen, und zwar bis zum Dienstag. Dann habe ich gestern wollen, kurz vor der 9 Uhr am Abend habe ich noch wollen, ihm schreiben, also ihn kontaktieren, dass ich gerne mit ihm reden möchte. Aber ich habe so eine Regel, am 9 Uhr stelle ich das Handy auf Flugmodus. Die Regel ist nicht gut oder schlecht, ist jetzt einfach für mich wichtig, ich brauche die Krücken, dass ich das so als Regel habe. Und danach habe ich gesehen, es ist schon 20.59, also komm, jetzt schreib dem noch ganz schnell. Noch ist aber schon 21.00 gewesen. Ich dachte, gut, ich stelle das Handy ab. Ich kann ja morgen, also heute dann schauen. Als ich heute Morgen das Handy angestellt habe, habe ich gesehen, am 2. Nacht schreibt mir ein Verantwortlicher vom FC Wetzikon, er habe schon mit dem geredet und alles geregelt. Also Gott hat es mir über Nacht weggenommen, weil ich mich an die Regeln gehalten habe, die ich mir gesetzt habe, oder mit Gott zusammen. Nicht ich mir gesetzt, sondern ich das Gefühl hatte, hey, stell am Abend 9 Uhr ab bei Zeiten und das hilft dir in der Ruhe zu sein. Und so meine ich, es geht nicht darum, dass wir Regeln einhalten. Regeln sind da, damit wir in die Freiheit kommen können. Und ich glaube, dass Gott so kann schenken, dass wir weniger abgelenkt sind und mehr die Möglichkeit haben, ihn zu hören.
Ich möchte noch ein bisschen auf den Titel von diesem Talk zurückkommen. Menschenfurcht ist ein Symptom. Das heisst, wenn ich Menschenfurcht habe, zeigt mir das, dass mir vielleicht meine Identität in Gott nicht mehr so bewusst ist. Oder was zeigt dir die Menschenfurcht denn genau?
Ja, ich denke, dass ich mich zu fest abgelenkt habe, dass die Welt zu gross wird. Was heisst das, die Welt zu gross? Für mich bedeutet das, es gibt wie zwei Möglichkeiten. Für mich gibt es da wie keine neutrale Zone. Es gibt schwarz oder weiß. Entweder versuche ich, das Leben gut zu meistern und versuche ich da alles im Griff zu haben. Oder ich vertraue Gott und dann kann es sein, dass er mir Aufgaben delegiert. Kein Thema. Aber Gott ist am Drücker oder ich. Und wenn Menschenfurcht anklopft, dann, oder wenn ich sie spüre, dann glaube ich, dann zeigt mir das, jetzt bin ich wieder ein bisschen fest am selber rudern. Jetzt bin ich wieder ein bisschen am wursteln. Jetzt bin ich in die Unruhe gefallen. Wann habe ich denn eigentlich das letzte Mal in der Bibel gelesen? Ich schreibe immer das Datum rein bei jedem Kapitel, das ich lese. Ich kann darauf gehen. Wenn ich merke, oh, jetzt tun mir Kommentare von den Lesern weh. Oder oh, jetzt ist irgendetwas. Oder in meinem Umfeld, wo ich mich bewege. Ich gerade letzte hat meine Frau, oder haben wir zusammen geredet. Es gibt, glaube ich, keinen Mensch, der nicht weiss, dass ich an Jesus glaube. Im Elternratsvorstand oder im Gewerbevereinvorstand, wo ich überall halt noch bin. Und das ist so wie ein bisschen die Leute sprechen mich auf Jesus an. Ich muss gar nicht. Ja, es hat sich ein bisschen verändert und irgendwie ist das schön, aber es kann auch zum Druck werden. Und ich kann sicher sein, wenn das wieder zum Druck wird, dann sehe ich, aha, schon eine Woche lang nicht mehr die Bibel gelesen. Ja. Aber das soll nicht ein Druck sein. Ich sage für mich, ich will in der Bibel lesen, so viel wie möglich, weil das führt mich in die Ruhe. Und die Menschenfurcht ist für mich der beste Barometer, um das zu zeigen, wie steht es meine Beziehung zu Jesus. Jesus ist immer da, er hat immer Zeit. Und was heisst das jetzt konkret? Wenn du 5 Minuten Zeit hast, du gehst aufs WC und denkst, ich nehme das Handy führen und lese Mails. Mach das. Aber vielleicht ist es auch dran, auf dem WC kurz zu deinem Vater zu sagen, danke, dass du da bist und danke, dass du mit mir durch den Tag durchgehst. Er hat so ein kurzes Gebet, nicht jetzt an einem wahnsinnig würdigen Ort. Aber dann gibt es vielleicht noch andere Momente, wo du merkst, nach dem Mittagessen, ich habe eine Viertelstunde Zeit, um zu spazieren. Aber ich höre jetzt nicht einen Podcast oder irgendetwas, sondern ich nehme jetzt einfach schnell die Ruhe und sage Gott, hast du mir etwas zu sagen? Hast du mir etwas aufs Herz zu geben? Es kann sein, dass du nach dieser Viertelstunde zurück ins Büro gehst und gar nichts gehört hast, aber 2 Stunden später hast du etwas gemacht, weil er dir das gezeigt hat in diesen 15 Minuten. Und du merkst es nicht einmal. Gott hat so viele Wege, um zu uns zu reden. Er kann aber nicht zu uns reden, wenn wir uns permanent ablenken und wenn ohne ihn durch den Tag durch.
Man merkt, du hast eine riesige Leidenschaft, für ganz nah mit Gott unterwegs zu sein. Wir haben es gehört auch jetzt mit dem, dass wir die vorbereiteten Werke von Gott entdecken und die auch leben. Dort steckt eine riesengroße Kraft drin. Auch aus dieser Beziehung kommt Kraft. Wie würdest du sagen, wie erlebst du die Kraft von Gott ganz praktisch in deinem Alltag?
Am meisten durch Heilung von meinem Herz. Sachen, die einfach abgefallen sind, die jetzt plötzlich nicht mehr wehtun. Traumas aus der Kindheit, Sachen, die dazwischen passiert sind, die einfach keine Kraft mehr haben. Es triggert mich plötzlich einfach nicht mehr. Ich habe schon Beispiele, aber das sind halt so Saloppi-Beispiele. Also, vielleicht denkst du, das ist ein bisschen einfach, aber mein Büro ist so in einem Fabrikgebäude und es hat ein WC und das WC hat keine Lüftung. Und dann kann man entweder die Türen zumachen, den Gang raus, oder man kann sich Sperrangel weit offen lassen, wenn man auf dem WC war. Oder jetzt kommst du mit Kunden oder so kommst du in den Trakt rein. Ohnehin sieht alles schon ein bisschen aus wie ein altes Fabrikgebäude. Und dann stinkt es nach WC. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie es manchmal stinkt. Also da gibt es Menschen, ich weiss nicht, was die essen. Jetzt ist das oft vorgekommen. Und das hat mich jedes Mal so getriggert. Ich denke, das gibt es doch nicht. Wie kann man so respektlos sein, wenn man doch aufs WC geht? Mach doch nachher schnell die Türe zu, das Fenster auf, gerade jetzt, wenn es warm ist. Das hat mich so draus gebracht. Und ich habe sicher 5 Minuten gebraucht, um das wieder einordnen. Zu sagen, komm, jetzt weiter, komm, weiter. Ich habe mich immer um Symptome beschäftigt. Ich habe mit dem Hauswart geredet, wir können machen, dass die Tür automatisch zugeht. Ich habe mit dem Besitzer von dem Gebäude geredet, wir können eine Klimaanlage einbauen, eine Lüftung einbauen und so weiter. Ich habe mich nur um Symptome gekümmert. Vor ein paar Monaten, jetzt bin ich in das Gebäude hineingekommen, laufe den Gang rauf, wie ein Pfeifen, irgendetwas, laufe ins Büro rein, mache zu und plötzlich merke ich, wow, hat das gestunken. Ich mache die Tür wieder auf. Ich gehe in den Gang raus und nehme einen Zug von der WC-Luft bis tief ab in die Lunge. Ich konnte einfach nur rausjuchzen vor Freude, weil es hat nichts mehr mit mir gemacht. Nichts mehr. Aber jetzt, seither, ist es etwa vielleicht 10 Mal wieder vorgekommen. 8 Mal hat es nichts mehr mit mir gemacht. 2 Mal hat es mich wieder getriggert. Da habe ich wieder gerade das Barometer gesehen, wo mich darauf hingewiesen hat, du bist nicht in der Ruhe, du bist nicht in der Beziehung zu Gott. Verstehst du? Ich versuche, die Sachen wie einen Barometer zu sehen. Und das ist für mich heilig, weil, was ich jetzt nicht erzählt habe, ich habe Gott gefragt, wieso triggert mich das so? Und dann habe ich gemerkt, es geht gar nicht um den Geschmack, es geht um etwas anderes. Dass ich in der Kindheit sehr oft gehört habe, du musst, es würde jetzt zu weit gehen, aber es gibt sehr viele Sachen, wo auf das hingedeutet hat, wo ich habe gemerkt, ich darf dort loslassen, ich darf vergeben, vor allem aber darf ich Heilung empfangen. Und es ist einfach weg gewesen. Und das ist für mich Freiheit. Und diese Freiheit wünsche ich jedem Christ, jedem Mensch, dass wir nicht selber uns überwinden müssen, sondern dass Gott uns frei macht.
Ein genialer Höhepunkt und vielleicht so zum Abschluss noch. Wenn jetzt Leute da drin sind, sagen, hey, genau das möchte ich auch erleben. Was sollen sie als erstes tun? Es soll möglichst praktisch sein, dass wir etwas mitnehmen können.
Ich fände es mega wichtig, jetzt dann wie Gedanken zu ordnen. Nicht gerade überlegen, was muss ich jetzt tun, sondern mal überlegen, du bist ein Kind, das jetzt die ganze Nacht mehr oder weniger durchgeschrien hat und dein Vater hat dich in deinen Armen, schaut dich an und überlegt sich jetzt, wie kann ich dem Kind helfen? Vielleicht die Nase versuchen auszuzaugen, dass du besser schnaufen kann. Vielleicht also gibt es so ein Säugerli, das wir haben, wo man die Nase aussaugen kann. Ist noch praktisch. Gott schaut dich an und überlegt, wie kann er dir helfen. Und ich glaube, dein Schritt könnte sein, dass du dich fragst, wo lasse ich Gott noch nicht mir helfen? Und wo gibt es Sachen in meinem Herz, die ich einfach mitnehme? Ich habe keine Kraft mehr, um darüber nachzudenken, was dann passiert ist, oder um das nochmal aufzukommen lassen. Mol, Gott hilft dir und er wird dich in die Freiheit führen, noch mehr. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass wir wie wegschauen von allem, was wir geleistet haben, von allem, was wir verbockt haben, dass wir uns in ein kleines Kind versetzen, in den Armen von unserem Vater, der uns anschaut und will wegnehmen, was uns belastet. Schaut, hat es genug warm? Muss ich etwas Warmes anlegen? Es sind kindliche Gedanken, aber so läuft es. Gott will dich umarmen und will dir alle Schmerzen nehmen und will dein Herz frei machen und heilen. Und darum ist, glaube ich, der erste Gedanke nicht, was muss ich jetzt tun, sondern wo kann ich noch mehr empfangen und beschenkt werden von meinem Vater.
Danke vielmals für das Teilen von deinem Herz und so uns mit reinnehmen in deine Leidenschaft. Möchtest du zum Abschluss noch für uns beten, dass genau das darf passieren und vielleicht schon heute Nachmittag, dass wir wirklich dürfen die Freiheit erleben, die du jetzt davon erzählt hast?
Gerne. Vater im Himmel, ich danke dir für deine unendliche Liebe für uns. Danke, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast, dass er für uns stirbt und aufersteht, dass wir zu dir wieder kommen dürfen. Der Zugang ist wieder total frei. Wenn es da etwas gibt in meinem Herz, wo der Zugang jetzt wieder blockiert, wenn Sachen rum sind, die mich trennen von dir, dann bitte ich dich, dass du mir zeigst, wo ich dich kann heilen lassen, wo ich Heilung empfangen darf. Ich bitte dich, dass du mit mir in den weiteren Sonntag und in die nächste Woche gehst, in den Herbst, der kommt, und immer wieder anklopfst und sagst, Samuel, mein Kind, schau, dort möchte ich dir noch Freiheit geben. Dort möchte ich noch etwas heilen. Ich liebe dich. Und so möchte ich jedem da rein aussprechen, der erste Satz, wo der himmlische Schöpfer, Vater Gott, der Allmächtige hat, wenn er an dich denkt, ist, mein geliebter Kind, wie stolz bin ich auf dich, wie fest liebe ich dich bis ans Ende der Welt und noch darüber aus. Das ist der erste Satz, wo der Schöpfer Gott zu uns redet. Und so bitte ich dich, dass du das in unsere Herzen pflanzt und aufgehen lässt, jeden Tag und jede Nacht. Es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht um deine Leistung und das, was du uns möchtest geben. Im Namen Jesus. Amen.
Danke vielmals, Sam, für deine Worte. Und wir steigen ein in ein Lied, sodass wir ein bisschen Zeit haben, um das zu verarbeiten.